der MediClean-Podcast. Das Thema heute: Magersucht und Bulimie. Warum Essstörungen in der Pandemie zunehmen. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie bei unserer neuen Folge dabei sind. Heute haben wir im MediClean-Podcast ein Thema, das sicher vielen Eltern unter den Nägeln brennt. Denn Sie stellen fest, dass Ihre Kinder nicht mehr richtig essen. Sie nehmen zu wenig zu sich oder viel zu viel. Manchmal ist das nur eine kurze Phase und danach normalisiert sich das Essverhalten wieder. Aber gerade in der Corona-Pandemie entwickeln Kinder auch immer häufiger Essstörungen. Wann brauchen Kinder und ihre Familien Hilfe und wo bekommen sie die dann her? Darüber werden wir heute hier sprechen. Es geht um Anorexia nervosa, also Magersucht, und um Bulimie. Wer unter Bulimie leidet, der hat Heißhungerattacken und dann Angst, drastisch zuzunehmen. Deshalb übergibt er sich, nimmt Abführmittel oder treibt exzessiv Sport. Mein heutiger Gast weiß über all das Bescheid. Es ist Jan Schieber. Vielleicht kennen Sie ihn schon, denn ich habe in der letzten Folge mit ihm über Familien und ihre Herausforderungen in der Corona-Pandemie gesprochen. Jan Schieber leitet die Therapie an der Rehabilitationsklinik für Kinder-, Jugend- und Familienpsychosomatik und Psychotherapie an der MediClean-Sepa-Klinik in Bad Bodenteich. Hallo Herr Schieber, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind.
Hallo, auch wieder an Sie.
Herr Schieber, ich habe schon gesagt, Essstörungen sind derzeit bei Kindern und Jugendlichen ein großes Thema. Wie verstärkt die Pandemie das jetzt? Essstörungen gab es ja vorher auch schon.
Ich denke, dass es eine Verlagerung gab, ne? Dass, wenn ich jetzt in den Bereich von Magersucht reingehe, dann trifft das zu einem großen Teil eben auch wirklich junge Mädchen, die vom Grundsatz her eher leistungsorientiert sind. Würde man daran merken, dass sie in der Schule einfach gute Noten hatten, dass sie ihre Identität auf viele Erfolgserlebnisse hatten, ne? Auch im Vereinsleben oft erfolgreich waren. Und in dem Moment, wo das alles weggebrochen ist, ist immer die Frage, worauf verlagere ich meinen Ehrgeiz und mein identitätsstiftenden Themen, die ich vorher schon hatte. Und dann ist es natürlich auch naheliegend zu sagen, okay, dann tue ich eben was für mich, vielleicht erstmal mit der Absicht, etwas Gutes tun zu wollen, was aber dann irgendwann an Dynamik so weit zunimmt, dass man das selbst nicht mehr steuern kann, was dann passiert.
Und dann ist man in der Essstörung.
Genau. Aus diesem Gedanke von, ich esse weniger, ich verzichte auf Süßigkeiten oder ich mache jeden Tag, gehe ich joggen, wird jeden Tag was Extremeres. Und dann gibt es irgendwann the point of no return, so, ne, dass es einfach nicht mehr möglich ist, das Handeln einzuschränken.
Kann man als Elternteil diesen Point of No Return erkennen?
Ja, wenn ich mir überlege, ne, wie war das Essverhalten meines Kindes zuvor, wie ist es jetzt, ne, wie viel Raum nimmt dieses Thema ein und wie viel diskutiere ich über die Dinge? Und wenn ich auf einmal merke, es gibt auf einmal Konfliktpotenzial, ja, und wir müssen über die Dinge diskutieren, ich glaube, dann fängt es an, ein richtiges Problem zu werden. Oder natürlich vom Gewicht her betrachtet, ja, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wenn mein Kind von 70 auf 50 Kilo abgenommen hat, dann muss es irgendwo eine Grenze geben, wo ich aufhöre zu klatschen. Und das ist dann manchmal auch schwierig, wenn es vielleicht auch Eltern sind, die selbst übergewichtig sind und dann auch so ein Bild von The Biggest Loser hat und ja, toll, das hast du gut gemacht. Von außen her betrachtet kann man da schon klare Marker setzen. Ja. Aber ich glaube, dass es für Familien, die selbst betroffen sind, immer schwer ist, Stichwort auch ein Stück weit mit in die Co-Abhängigkeit dieser Essstörung mit reinzugeraten.
Genau. Es klang jetzt immer wieder an, Stichwort Magersucht. Ist das die Essstörung, die sich besonders verbreitet hat in der Pandemie oder ist es eine andere?
Ja, also das ist die Essstörung, die tatsächlich deutlich zugenommen hat. Und gleichzeitig gibt es ja noch ein anderes Problem, das nicht als Essstörung betitelt wird. Das ist die Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Na, da gibt es natürlich auch eine Binge-Eating-Störung, aber damit gibt es wieder verschiedene Kriterien, die erfüllt sein müssen. Aber wenn ich erstmal allgemein von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen rede, dann hat das mit Sicherheit auch massiv zugenommen.
Ja. Bleiben wir mal bei der Magersucht. Wie große Sorgen muss ich mir machen, wenn ich feststelle, mein Kind ist dünner geworden? Ab wann sollte das Alarmsignal losgehen?
Oha. Also dünner ist ja ein relativer Begriff. Also sprich, wenn mein Kind auf der 90. BMI-Perzentile ist und nimmt auf die 70. ab, dann in welchem Zeitraum passiert das? Da haben wir, wie ich eben schon erwähnt habe, oft schlechte Modelle, sprich The Biggest Loser. Solche Formate suggerieren ja, dass wir innerhalb von kürzester Zeit möglichst viel abnehmen sollen und wollen. Und das ist natürlich für den Körper totaler Stress und mit Sicherheit auch nicht die Art und Weise, wie man abnehmen kann. Das heißt, für mich wäre das ein entscheidender Kriterium, in welcher Zeit findet diese Gewichtsabnahme statt und wie groß ist die Leistungsbereitschaft des Kindes, dem nachzugehen. Also wenn ich dann irgendwann merke, dass dieses Kind nur noch läuft und nur noch Dinge nachgeht und die Dinge zelebriert, auch das wäre für mich ein Alarmsignal. Und natürlich ganz klassisch die Gewichtsabnahme im Sinne, ich hatte jetzt eben erst ein Vorgespräch, wo die Mutter sagte, ja, und auf einmal habe ich mein Kind im Badeanzug gesehen und sagte, was ist denn das? Die ist doch viel zu dünn. Ja, und das ist spätestens der Zeitpunkt, wo ich dann mal zum Kinderarzt gehen sollte und das mal abzuklären, ob das noch ein Rahmen ist, der vertretbar ist.
Gibt es ein Alter oder einen Zeitraum, wo diese Krankheit besonders häufig auftritt oder üblicherweise auftritt?
In der Pandemie erleben wir, dass der Zeitpunkt der Erkrankung anscheinend deutlich früher beginnt. Das heißt, man hätte jetzt vor der Pandemie gesagt, irgendwas im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, weil es natürlich mit der Veränderung des Körpers losgeht. Aber was wir schon auch sehr häufig gerade erleben, ist, dass wir 10, 11, 12-jährige Mädels, bei der die Pubertät noch gar nicht gegriffen hat, dass die schon anfangen, eine ausgeprägte Essstörungssymptomatik zu entwickeln. Das ist schon auch etwas, was erschreckenderweise zu beobachten ist.
Gibt es eine Erklärung für?
Naja, die eine Erklärung könnte sein, ne, dass natürlich auch hier Kinder dem Internet frei verfügbar geworden ist und die sich früher mit diesem Thema beschäftigen. Das andere ist, dass die Frage der Identität natürlich auch sehr viel früher inzwischen gestellt wird aufgrund einer höheren kognitiven Leistungsfähigkeit. Und wenn die eben quasi keine Beschäftigung findet durch Schule oder anderen Dingen, dann gibt es auch da wieder Ausweichmöglichkeiten, die die Essstörung hier an der Stelle anbietet.
Was bedeutet es denn für den Körper, wenn es zu einer Magersucht kommt?
Der Körper wird grundsätzlich unterversorgt. Ja, das heißt, der Körper entscheidet nun, welche Funktionen werden fortgeführt, die zum Überleben wichtig sind und welche Funktionen stelle ich ein. Und natürlich gibt es Dinge, ne, wie Herzschlag, wie solche Dinge, die, da wird der Körper immer einen Fokus haben. Und andere, aber gerade entwicklungspsychologische Entwicklungsprozesse stagnieren, beziehungsweise können überhaupt nicht stattfinden. Es ist quasi eine sehr sensible Phase, in dem sich unsere Hirnareale verändern. Es geht darum, dass quasi auch Hormonprozesse nicht stattfinden können. Die Veränderung des Körpers können nicht stattfinden. Haarausfall, es können Herzprobleme auftauchen. Also, ne, natürlich im späteren Alter die Knochendichte. Also es sind einfach sehr vielschichtig, was da die Folgen sind. Auch wirklich akute Folgen im Sinne von deutlich geringere Herzfrequenz, Blutwerte, die quasi auch darauf hinweisen, dass der Körper gerade am Maximalleistungsprinzip ist bei einer total geringen Nahrungszuführung.
Wenn die Krankheit jetzt da ist, wie können Kinder und Jugendliche wieder ein normales Essverhalten lernen? Geht das ohne Hilfe oder sagen Sie, nee, da braucht jede Familie Hilfe?
Also wenn sie wirklich als Diagnose festgestellt worden ist, dann muss man einfach sagen, ist die Prognose, es zu Hause zu schaffen, einfach nicht gut. Wir treffen einmal auf ein Familiensystem, das total Angst hat, dass das eigene Kind verhungert. Das heißt, das Thema Essen wird auf einmal zu einem Schauspielplatz für eskalierenden Konflikte. Wie will man damit umgehen, ne? Also man kann ja nicht einfach zuschauen, wie das Kind mit in meiner Angst, dass es verhungert, einfach das Essen nicht isst. Daher ist so meine Erfahrung, dass es eigentlich gut wäre, ich sage immer, wenn die dann kommen, dann kriegen die so ein Setup, ne? Das heißt, wir übernehmen die hundertprozentige Verantwortung für das Essen. Und es wird schrittweise quasi wieder so erlernt, dass sie am Ende des stationären Aufenthaltes wieder völlig selbstständig essen. Und ich merke schon auch immer in diesen Vorgesprächen, dass der tiefe Wunsch der Eltern, dass es da ambulant, dass der auch irgendwie gehen könnte und sollte, dass der immer mitschwingt. Meine Erfahrung ist, dass das alles sehr viel länger dauert und die Gefahr besteht, dass sich dann einfach auch feste Interaktionsmuster wirklich auch chronifizieren. Dann ist auf einmal die Frage nach, naja, aber mein Kind hat jetzt 1 Kilogramm zugenommen in den letzten 3 Wochen. Muss es denn wirklich stationär? Ja, muss es, weil die Essstörung macht ja nicht nur Gewicht aus, sondern Essstörung ist ja vor allen Dingen darüber geprägt, dass mein Kind einen großen Teil seiner möglichen Freizeit damit verbringt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das ist erfahrungsgemäß, wenn die Diagnose einmal gestellt ist, sehr schwer im ambulanten Rahmen da alleine rauszukommen.
Sie haben es jetzt schon gesagt, was in der Therapie gemacht wird. Sie übernehmen zu 100% die Verantwortung für die Nahrungsaufnahme. Wie genau gehen Sie da vor? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, die Jugendlichen kommen zu uns und wir nehmen die erstmal, wenn wir jetzt nur auf das esstherapeutische Setting schauen, dann wäre das so, dass wir erstmal mit denen schauen, was haben die gegessen vorher? Ne? Sind die vegetarisch oder nicht vegetarisch? Also wir versuchen schon auch mit denen einen individuellen Plan zu erstellen, der natürlich höher ist als zu Hause, aber der auch irgendwie machbar sein soll. Und dann kommen die in ein betreutes Essen, das heißt, die sind zusammen mit anderen Mitpatienten und dieses Essen wird betreut im klassischen Sinne. Das heißt, die haben eine halbe Stunde Zeit, die kriegen ihr Essen hingestellt. Ja, und dann geht es eben darum, innerhalb von 30 Minuten dieses Essen zu sich zu nehmen. Es gibt Zwischenmahlzeiten, wo es darum geht, auch sich wieder mit Angst besetzten Lebensmitteln zu konfrontieren. Es gibt eben auch Leerküchen, in denen wir versuchen, mit denen wieder normale Gerichte zu kochen. Es geht darum, wieder Löffeltraining zu erhalten, um zu schauen, was ist eigentlich eine Portion. Gefühlt bei vielen muss man alles auf Null setzen. Und in diesem Prozess geht es darum, dass sie dann schrittweise einzelne Dinge wieder abgeben können. Ne? Dass sie zum Beispiel erstmal sich ihr Essen selbst nehmen könnten. Ne? Und am Ende ist dann das Ergebnis da, dass die ganz normal ans Buffet gehen, dort wieder essen und wir einmal in der Woche wiegen haben, um zu schauen, ob das dann auch so gut ist, wie sie es gemacht haben, weil das sind auch die Rahmenbedingungen, wie wir sie dann ins häusliche Umfeld wieder entlassen.
Jetzt schauen wir mal auf die Bulimie. Hat die dieselben Auslöser wie eine Magersucht oder stecken da unterschiedliche Dinge dahinter?
Na, das Kernerleben ist schon auch ganz ähnlich. Ne? Nämlich, ich habe Angst vor einer Gewichtszunahme und mein Leben ist nur damit beschäftigt, wie viel esse ich, wann esse ich, wie besorge ich mir das Essen für meinen nächsten Essanfall. Das heißt, rein von dem Raum, den das Thema Essen einnimmt, ist mit Sicherheit ganz ähnlich. Aber das Ausleben der Essstörungssymptomatik ist eher eine andere. Ja, nämlich, dass es immer wieder totale Kontrollverluste gibt. Und es passiert in der Regel auch versteckter. Das heißt, es hat oft was mit Heimlichkeit zu tun, ist so meine Erfahrung.
Wir werden in der späteren Folge dieser Podcast-Staffel nochmal über Instagram und Co. sprechen. Herr Schieber, können Sie trotzdem mal ganz kurz sagen, inwiefern treibt Mädchen und Jungen das, diese sozialen Netzwerke und diese Portale, in Essstörungen?
Genau, wenn man Instagram selbst auf dem Handy hat, dann sieht man ja auch sehr schnell, was oft die Themen von dieser Plattform sind. Und gerade in einer Zeit, in der die Realität bei Kindern und Jugendlichen immer mehr digital abläuft, auch Corona-Pandemie bedingt, glaube ich, ist das schon ein nicht zu unterschätzender Faktor. Das ist ja so ein Stück weit auch die Welt, die ich erlebe über Instagram, ne, in dem es Anreize gibt, wie ich sein will, in dem mir Werte, Vorstellungen vorgelebt werden oder auch gezeigt werden. Und wenn ich mich natürlich dann dauerhaft damit beschäftige, wird das ganz sicher auch von mir übernommen werden als Jugendlicher, weil darin ja immer die Frage steckt in dem Alter, wer bin ich, wenn ja, wie viele und wie muss ich sein? So. Und darauf gibt Instagram eine Antwort, die mit Sicherheit für einige Jugendliche nicht gut ist.
Jetzt haben wir viel über Essstörungen gesprochen, bei denen die Betroffenen stark abnehmen. Gibt es denn auch Essstörungen, die zu extremen Übergewicht, also Adipositas, führen?
Ja, gibt es. Klassisch wäre dann die Binge-Eating-Störung. Das heißt, dass ich maßlos esse, ohne aber gegen zu regulieren. Das ist der Unterschied zwischen den zwei anderen, die ich erwähnt habe. Und das führt dann natürlich zwangsläufig zu einer massiven Gewichtszunahme. Aber auch Adipositas kann zusammenhängen mit Essattacken bei anderen psychischen Störungen. Dass Essen quasi eine Art von Affektregulation für mich ganz eine ganz wichtige Rolle spielt. Es kann Langeweile-Essen sein, es kann Frustessen sein. Na, nicht selten kommt es vor, dass wir 16-, 17-jährige Jugendliche aufnehmen, die 200 Kilogramm wiegen.
Welche Hilfen gibt es da für Kinder und Jugendliche, wenn Familien merken, es geht in diese Richtung, es stimmt was nicht mit dem Essverhalten?
Zum Beispiel Entziehungsberatungsstelle. Ich kann auch mit dem Kinderarzt sprechen, ob er eine Idee hat, was man da machen könnte. Ja, und wenn ich da den Punkt finde, ne, mit dem Jugendlichen zusammen zu schauen, was können wir gemeinsam besprechen, was können wir vereinbaren, ne, damit sich die Situation für dich auch ändert, dann glaube ich, ist das ein Weg, der dann beschritten werden kann.
Herr Schieber, wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank für all Ihre Antworten. Dankeschön.
Ja, sehr gerne.
Die Antworten zeigen, dass die Pandemie für Kinder und Jugendliche eine schwere Zeit ist. Und in der nächsten Folge werden wir das vertiefen, denn dann geht es um Kinder und Jugendliche, die mit Depressionen kämpfen. Auch hier gibt es eine starke Zunahme, seitdem das Coronavirus uns zu schaffen macht. Zum Schluss eine Bitte. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann teilen Sie ihn doch gerne mit anderen Familien, mit Freunden oder Kollegen. Wir freuen uns, wenn wir viele Menschen erreichen, denn wir wollen unser Expertenwissen in dieser Zeit gerne mit möglichst vielen teilen. Abonnieren Sie uns auch, dann werden Sie informiert, wenn die nächste Folge in 2 Wochen da ist. Jetzt sage ich Tschüss, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Brinkmann.